2020. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcast. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Attila, Michael, Günther, Peter und Poldi über das Jahr 2020. So, und los geht's. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Dazu begrüße ich in Günther und die Poldi, die schon ein paar Mal dabei waren.
Hallo.
Hallo.
In Lanze, der schon das sehr öfteren dabei war, in alle möglichen Variationen. Hey. Dann in Peter, der letztens auch bei der Modellbau-Folge dabei war.
Hallo.
Dann in Ate, der bei der letzten Folge auf alle Fälle dabei war bei Traveller und auch diversen anderen Folgen.
Hallo.
Was war 2020, wo ihr oder wo wir aktiv waren als Rollenspieler? Was ist durchgeführt worden oder was habt ihr trotzdem noch gemacht, obwohl viele Dinge abgesagt worden sind? Günther, du bist ja Gründungsmitglied für der HDH. Wie war das bei euch oder wie ist das bei euch?
Es ist nicht so schlimm, wie es ausschaut. Ich habe da gerade die Tage eh meine Rollenspielstatistik gemacht fürs Jahr und bin trotzdem auf so 55 Spielrunden gekommen, weil, wie gesagt, es war ja bis Mitte März hat man ja noch spielen können, dann war im Sommer auch das wieder gelockert und frei. Und ja, das war's. Ist natürlich nicht viel im Vergleich zu sonst. Und es war eben sonst sehr, sehr zart. Also das eine große Ereignis, was doch stattgefunden hat, war der Comic-Con in Wels. Da war ja gerade im Anfang September, da war auch kein Lockdown und da ist das eben möglich gewesen. Aber das war schon auch die einzige große Veranstaltung. Alles andere, was wir geplant gehabt haben.
Grillfeier hat es noch gegeben.
Ja, das ist vereinsmäßig, das hat weniger mit Rollenspielen zu tun. Aber sonst, Cthulhu-Con, das Alpengrauen Cthulhu-Con, die Spielemesse in Essen, ist alles ausgefallen.
Auf wie viel bist denn du normal jetzt gekommen die letzten Jahre?
Naja, da bin ich so im Schnitt auf 70 gekommen. Aber da muss man sagen, ich meister dem wieder die Maßgriff-Runde, also da sind wir noch immer dabei. Und das ist halt, da spielen wir jede Woche und da sammelt sich viel zusammen. Wenn ich so Dienstagsrunden habe und jeden Dienstag spiele, das ist normal nicht so der Fall.
Dann, ja, das Maßgriff, das ist ja sowas wie die G7, von der ist auch nur halt von Midgard, oder?
Nein, würde ich nicht sagen. Die G7 in Midgard war halt eigentlich die Seemeisterkampagne. Aber das Maßgriff, der ist halt das verwirrendste und verschachtelteste Abenteuer von Midgard, wo man da sicherlich 10 bis 12 Spielrunden spielen kann und sie dann vielleicht noch immer nicht auskennt, aber es hat auf jeden Fall Kultfaktor bei uns im Verein.
Und finden Sie immer wieder Willige, die was unbedingt beim Günther wollen?
Aber ihr leitet ja, beziehungsweise du leitest ja nicht nur Rollenspiele, sondern ihr habt ja auch Brettspieleabende hin und wieder gehabt, wenn man nicht alles täuscht, mit die ja mehr oder weniger die Bude initiiert hat.
Nur Brettspiele haben wir schon so und so, da haben wir eh alle Monate dran gehabt, aber mit Markus Breihofer haben wir eigentlich immer Glumheben gespielt, eigentlich eh schon das ganze Jahr
zusätzlich.
Über. Zusätzlich. Da spielen wir jetzt online. Einmal in der Woche, das ist eigentlich ganz super.
Ja, cool.
Es geht interessanterweise sehr gut, das habe ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen können, aber es funktioniert sehr gut.
Ja, Glumheben ist da absolut genial. Peter, wie war es bei dir das Jahr?
Bei mir war es dieses Jahr sehr viel gewollt und nichts zustande gekommen, leider. Aber ich habe Ars Magica kennengelernt, habe mir auch in das Regelsystem und die Hintergrundgeschichte eingelesen. Hat mir gut gefallen, aber leider haben die Zeitplanungen der Mitspielenden, das war eine Online-Runde geworden, einfach nicht in mein Time-Schedule reingepasst. Das war das Einzige, was ich gespielt habe, waren viele Brettspiele, Warhammer-Basteln und halt mit dem Clan habe ich probiert, ein paar Solo-Abenteuer zu spielen. Das gibt so klasse Anfängergeschichten von Thomas Brezina aus der Knickerbocker-Bande und andere kinderfreundliche Geschichten, wo man das Thema Solo-Abenteuer und ein bisschen probieren kann, ob es einem überhaupt gefällt, bevor man da viel Geld investiert und dann ist es am Interesse des Kindes vorbeigeschossen. Aber ich habe das viel aus der Ferne beobachtet und habe mir überlacht gesehen, dass ich in meinem selbstgewählten Exil einfach wenig Mitspieler habe und jetzt natürlich nur umso weniger. Aber ja, schauen wir mal, was 2021 so bringt.
Der Brezenes war auch für dich so ein Thema gewesen, gell, Lanzi?
Definitiv, genau. Wir hätten einmal versucht, dass wir den Thomas Brezener im Drachentöter-Podcast mit den Lawbusters interviewen, aber er hat leider bis jetzt noch keine Zeit gehabt. Aber angefragt haben wir mal, aber er hat immerhin sich relativ höflich zurückgemeldet, dass er keine Zeit hat. Aber das ist lustig, was du gesagt hast, Peter, dass diese Knickerbockerbücher, die kenne ich stellen, weil selber nur aus meiner Jugend. Ich habe das eben auch, diese Solo-Abenteuer mit Thomas Brezina oder mit Franz Sales-Klenitz, da hat es gegeben, ich glaube, die Ruine oder so und der Schatz im Ötscher, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, auch diese Solo-Abenteuer, so sich keiner erklären, der Wengel.
Na, das Solo-Abenteuer, was ich da habe, ist jetzt keine Knickerbocker-Bande direkt gewesen, sondern das war das Netz der 1000 Tore oder das Buch der 1000 Stiegen oder irgend sowas, das war so eine gefühlte 2000 Seiten Schmöker. Weil man halt viel Text hat, den man auch gar nicht liest. Ich schätze mal, da ist es um irgendeine Vampirgeschichte in einer verlassenen Villa gegangen, wo so ein Jugendlicher, wo ein Kind reinstolpert und sich da gegen Vampire und Werwölfe wehren muss. Und das war schon ziemlich hart an der Grenze, weil der Kleine ist da erst ein Jahr alt gewesen. Man hat halt viel dann wieder erklären müssen, was heißt denn das, was ist denn das überhaupt, wie ist das gemeint und so. Aber ich bin eben auf der Suche nach den alten Asterix-Comics. Die hätte ich gern gehabt für ihn zum Anfangen. Die Alea Jagda Est und die hätte ich gern in Hardcover, also in angreifbar und nicht als PDF oder so, weil die waren eigentlich für mich mein Einstieg in Solo-Abenteuer spielen.
Moment. Asterix Solo-Abenteuer, oder was?
Ja.
Hat's gegeben. Der helle Barde war eins, kann ich mich nur erinnern.
Ja, genau. Ja,
der helle Bade, das Gipfeltreffen hat es ein paar gegeben, ja, genau.
Mhm.
Die haben alle Alea Jagda Est geheißen, falls ich das richtig ausspreche.
Und das war zur hohen Zeit der Solo-Abenteuer, so wie der Einsame Wolf und wie die Fighting Fantasy-Spielbücher aktuell.
Ja, genau.
So Ende der 80er Jahre.
Ja, ich will gerade sagen, ist das rausgekommen, wie die ersten Jubiläumsausgaben rausgekommen sind von Asterix, also die schwarzen oder dunklen Ledereinbände?
Nein, da wollten sie einfach aufspringen auf diesen Zug, weil da hat zu der Zeit jeder so Abenteuerspielbücher rausgebracht. Bastei hat da das Nibelungen-Spielbuch gebracht und das Troja-Spielbuch. Dann hat es die Bruder-John-Reihe gegeben, Einsamer Wolf war sowieso der Klassiker, genauso wie die Fantasy-Games-Reihe mit Hexenmeister vom Flammenden Berg von Steve Jackson. Und zu dieser Zeit hat jeder Buchverlag auf einmal sowas rausgebracht und auch der Ehapa-Verlag mit Asterix.
Ich habe nur die Originalcomics, deswegen war ich jetzt fast ein bisschen verwundert, weil ich kenne im Prinzip nur die Originalcomics und natürlich die Verfilmungen und die.
Ja, nein, die waren auch nur kurz im Programm und ich glaube, es hat nur zwei oder drei gegeben oder vier und dann sind sie wieder in der Versenkung verschwunden, weil so richtig gut waren sie auch nicht. Aber für Kinder natürlich ist schon interessant, aber so für einen erwachsenen Rollenspieler haben sie zu wenig.
Mhm. Das heißt, wir sind da ungefähr wie bei diesen Einstiegs-Solo-Abenteuer-Hefteln, die bei der DSA 5 Einstiegsbox dabei sind. Ist das ungefähr vom Niveau her vergleichbar, oder?
Nein, die sind eh nicht so schlecht, die DSA 5 Einstiegs-Abenteuer. Aber Asterix richtet doch mehr an Kinder da, diese Sachen.
Ich habe auch dann was gefunden vom Pegasus Verlag. Da hat es Abenteuer, das war wie ein Graphic Novel gemacht, also nicht ganz Comic, nicht ganz Roman, mit so lustigen Abenteuergeschichten, wo ein schlauer Junge, ein starker Junge und ein geschickter Junge aufgetreten sind und haben irgendwelche Dinge lösen müssen und das war halt wie so ein Hardcover-Comic-Buch gemacht im A5-Format, hat man schön nehmen können, das habe ich auch mit meinem Kleinen durchgespielt, das hat er letztes Jahr zu Weihnachten gekriegt. Wir haben auch einige Enden gefunden, ein paar positive, ein paar negative.
Ich glaube, es sind jetzt irgendwas bei 10, 15 Bücheln am Markt oder so.
Der Ritter zirkt ganz gut, weil er ist gerade vorher auf der Artus-Welle unterwegs. Er reitet die Artus-Welle. Und das wollen wir unterstützen und fördern, weil das ist Kulturgut, was weitergeben werden sollte, oder?
Sowieso.
Definitiv. Kommen wir nochmal zurück zum Lanze. Wie schaut es bei dir aus? Oder was war bei dir jetzt in dem Jahr 2020 neben der Arbeit und der regulären Freizeit?
Ja, da bleibt eine viel Freizeit über, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich das Jahr sehr stark eigentlich auf die Arbeit konzentriert. Und ich mache selber einen Podcast. Ich habe die Kollegin Bisset, die den Podcast macht, die Nerds of Law, wir waren eh bei dir mit der Dr. Who-Folge. Und wir haben im Prinzip die ganzen Lockdowns genutzt, dass wir einfach möglichst viele Folgen immer aufzeichnen. Ich glaube, wir haben es in einer Woche mal zusammengebracht, dass wir, glaube ich, mit 10 Folgen aufzeichnen, einfach um genug zu haben. Und ansonsten habe ich mich viel eher auch arbeitstechnisch mit irgendwelchen Webinaren und Online-Konferenzen beschäftigt. Also rollenspieltechnisch war es nicht ganz so. Trotzdem habe ich ein paar rollenspieltechnisch sehr gute Erlebnisse gehabt 2020, die das Jahr auch so ein bisschen was Besonderes machen. Einerseits einmal, ich habe eine fortlaufende Kampagne, wo ich mitspiele bei uns im Verein Cthulhu, wo wir jetzt, glaube ich, bei der vierten Kampagne angekommen sind, die wir gemeinsam spielen. Das ist jetzt In Nyala Totep Schatten, was insofern ziemlich cool ist, weil ich meinen Charakter, der schon vollkommen wahnsinnig ist, bis jetzt ziemlich gut durchgebracht habe. Mal schauen, ob er das Abend der überleben wird oder nicht. Das ist einmal die Geschichte. Dann haben wir auch eine Coriolis-Runde, was sehr interessant ist, die wir leider im Jahr 2020 nicht so oft gespielt haben. Ein definitives Highlight war die letzten Runden, und das war nämlich die letzte Runde, die ich vor dem ersten Lockdown damals gespielt habe. Das war Monster Hearts mit Thomas Weinberger, der ja mittlerweile auch mit Drama Dice einen recht guten Blog jetzt mittlerweile betreibt. Und da haben wir Monster Hearts gespielt, was powered by the Apocalypse ist, soweit ich weiß. Und ein wahnsinnig charakterstarkes Spiel, wo wir einfach auch die richtigen Mitspieler gehabt haben. Und das war ja jedes Mal wirklich ein besonderes Erlebnis, ja, das man selten so hat. Leider die ganzen Cons, die dann online verlegt worden sind, das habe ich nicht mitgekriegt. Ist mir aber gesagt worden, dass das auch recht gut gerannt sein muss. Also insbesondere auch zum Beispiel Gen Con in Amerika, wo viele Leute einfach das erste Mal die Möglichkeit gehabt haben, das teilnehmen, weil das Ganze jetzt eben auch online ist. Da hoffe ich ein bisschen, dass diese Veranstaltungen bei uns im Arbeitsleben, sagt man, hybrid jetzt abgehalten werden. Da hoffe ich fast, dass das ein bisschen bleibt. Also quasi so zum Beispiel Spielemesse Essen oder halt auch der GenCon, dass man sagt, okay, passt, ich kaufe mir da ein Online-Ticket und schauen wir dann auch gewisse Dinge an. Das habe ich mir am Anfang nicht so vorstellen können. Richtig angefreundet habe ich mir jetzt eigentlich erst dieses Jahr 2020, was ich glaube, also generell so die Digitalisierung auch im Rollenspielbereich recht interessant ist, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich noch keine Online-Runden gespielt habe. Also ich habe dabei jetzt gar keine Runden gespielt und waren sozusagen die wenigen eben außerhalb vom Lockdown nur offline. Und ja, mal schauen, vielleicht werden Online-Runden noch was, interessieren würde es mich mal. Und ja, vielleicht nur ganz kurz, weil das der Günther vorher gesagt hat, also auch ich habe beim Günther mal als Maßgrifter gespielt, das ist ja Jahrtausende aus, kurz nach dem Zweiten Ringkrieg, glaube ich, muss das gewesen sein. Es ist ein wahnsinnig komplexes Abenteuer. Und es ist typisch für Gerd Hupprich Abenteuer. Ich glaube, der hat ja mehr gemacht. Also der Grüne Ritter gibt es und ein Hauch von Heiligkeit gibt es auch noch. Alles mit Gerd Abenteuer. Und, weil der Günther das erwähnt hat, ich habe seinerzeit auch die Seemeister-Kampagne gespielt, die wirklich extrem episch ist, muss man dazu sagen. Also das sind wir Begriffe, aber das ist schon lang ist her. Ja. Aber ja, das waren so meine Highlights und sonst halt viel Rollenspielbücher gekauft. Die lokalen Rollenspielhändler unterstützt noch Möglichkeit und ja, ich hoffe jetzt aufs nächste Jahr, auf 2021, unter anderem oder primär, weil dann Adventures of the Imperium rausgekommen wird, also das neue Dune-Rollenspiel. Also es wird nicht nur 2021 der neue Dune-Film rausgekommen und die ersten Dune-Graphic-Novels, sondern es wird dann auch das Rollenspiel rausgekommen und das ist von Modipius, die ja schon Achtung Cthulhu gemacht haben, unter anderem. Und Star Trek Adventures, also da habe ich, sage ich mal, High Hopes. Ja. Mittlerweile ist ja als Brettspiel, das Dune-Brettspiel eigentlich aufgelegt worden. Das habe ich natürlich auch schon, natürlich noch nicht gespielt. Ist ein Pile of Shame. Und ja, also insofern kann ich trotz Lockdown und so weiter eine ganz positive Bilanz ziehen.
Ich habe da zu dem Dune-Brettspiel noch ganz kurz eine Zwischenfrage. Und zwar, hast du die deutsche Version oder die englische Version?
Ich habe mir zur Sicherheit, glaube ich, die englische Version gekauft. Kurz nachgeschaut, ich habe, sobald es gegeben hat, sofort gleich nämlich die erste, also Dune ist Brettspiel gekauft und auch gleich die House Expansion, die House Vernius und die Laxo Expansion, was insofern ziemlich cool ist, weil die Expansion geht nämlich auf das erweiterte Universum ein. Also die Bücher, was quasi die Prequel-Bücher, die ersten drei, was vom Sohn von Frank Herbert geschrieben worden sind. Also das ist schon recht spannend und alleine aus der Beschreibung haben sie die mit die Bücher relativ tief beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das finde ich recht interessant.
Ja, es ist ordentlich. Attila, wie war es bei dir?
Naja, bis März war es eigentlich eh recht normal alles. Da hat es nichts gegeben. Danach war es halt sporadisch, also je nachdem, wie es die Situation einfach zugelassen hat, dass man dann doch noch das in persona machen. Gespielt haben wir eigentlich hauptsächlich Artesia bis ganz am Ende Januar noch. Dann wollten wir eigentlich Ars Maika anfangen, weil er Spieler bei Artesia ausgefallen ist. Ja, und dann haben wir das, wie gesagt, ein bisschen eher sporadisch angegangen, eher mehr Brettspielabende verlegt. Mit einer Wiener Gruppe habe ich dann angefangen, online Rollenspiele spielen, also Titan Quest und Grim Dawn. Und ja, als wie sich das abgezeichnet hat, dass das doch ein bisschen eine längere Partie wird. Ich meine, gut, war schon absehbar, aber dann noch mehr. Haben wir halt dann ins Gespräch gebracht, welche Alternativen wir haben und haben da ein bisschen Online-Brettspielplattformen bemüht, dass sie uns unterhalten. Und schlussendlich auch ein paar Mal jetzt mittlerweile das Roll 20 probiert, also über das One-Shots gemacht, also mal so kurze Abenteuer, um einfach zu schauen, wie gefällt uns dieses Medium, wo können wir optimieren, wie kommt das an, wie müssen die einzelnen Leute noch ein bisschen was bei ihrer Hardware optimieren und wie das dann einfach alles passt. Und ja, da sind wir halt dann dabei und jetzt natürlich im Dezember, Weihnachtszeit und dergleichen ist es natürlich dann noch ein bisschen wieder weniger geworden wiederum. Aber was sich halt dann noch gehalten hat, ist einfach dieses meinerseitige Online-Rollenspiel ein bisschen und die gelegentlichen Brettspiel-Sessions, die wir so machen.
Es ist eigentlich sogar schwieriger, zu Zeiten des Lockdowns Leute zu finden oder dass die Leute Zeit finden zu spielen, weil eben die Familie daneben sitzt oder ähnliches und es örtlich halt nicht anders funktioniert oder die technischen Gegebenheiten nicht da sind, damit man vernünftig spielen kann. Sei es der Internetleitung in dem Umfang, wie man es braucht, oder einfach nur klassischerweise ein Headset. Auf der anderen Seite ist es so, dass einige Runden von mir jetzt gerade mal umstehen sind auf online, beziehungsweise in der Planung sind, wie zum Beispiel die Star Wars Runde, über die wir ja schon das eine oder andere Mal diskutiert haben. Da gibt es aber noch ein paar Sachen, die man noch erklären muss, weil das Würfelsystem von FFG natürlich ein bisschen anders ist, als wie ein klassisches D&D oder DSA-Würfeln. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das große Thema, und das werden die Leute, die mit Roll20 gearbeitet haben, schon ein bisschen mitgekriegt haben, ein Charakterblatt interaktiv darzustellen, ist nicht immer auf jeder Plattform wirklich optimal gelöst.
Also auf Roll20 habe ich schon festgestellt, also die zwei, die ich probiert habe, das Mörkborg und das Argon, da waren beide Datenblätter exzellent gemacht, die waren geskriptet, dass die Würfel gleich gemacht werden haben können. Also da hat man nur einen Klick und das ist alles ausgerechnet worden. Das war sehr gut gemacht, muss
ich sagen. Ja, also bei Roll20 zum Beispiel habe ich mehrere Sessions. Da bin ich Spielleiter in einer DSA-Runde und Spieler bei einer Cthulhu-Runde. Und bei Cthulhu ist es so, dass der Charakterzettel für die aktuelle Cthulhu-Version sehr gut angepasst ist und auch für freie, also kostenlose Abos nutzbar ist. Und die DSA-Zettel, die da zur Verfügung stehen, die sind eher so, ja, eine gute Idee.
Ja gut, das stimmt. Das hat ein Freund von mir auch gesagt.
Wenn es ein einfaches System ist wie D&D oder sowas, also einfach im Sinne von, man kann relativ schnell die Werte ableiten, ist es überhaupt kein Thema nicht. Wenn es komplexer wird, dann ist die Frage, ob das da die richtige Wahl ist. Man, mittlerweile gibt es ja schon mehr Tools als wie Roll20, aber es ist halt das Bekannteste.
Ich bin auch sehr zufrieden mit Roll20. Da spielen wir eine Dungeon Crawl Classics Kampagne. Ist eben auch so mit D&D-Regeln und da gibt es auch Charakterblätter, auf denen man gleich würfeln kann und so, das ist auch recht geschickt.
Günther, was ist 2020 erschienen, beziehungsweise was waren so die Highlights im Rollenspielbereich? Was ist so am Rollenspielhimmel erschienen oder was war wichtig oder was ist angekündigt worden?
Da bin ich eigentlich gar nicht so aktuell gewesen in dem Jahr, aber Dungeon Crawl Classics ist vom System Matters Verlag auf Deutsch erschienen und erfreut sich da recht großer Beliebtheit, wie man hört. Das ist ja wirklich ein schönes, skurriles System. Und was nun neu ist, ist, glaube ich, Tales from the Loop auf Deutsch. Ich glaube, das ist auch heuer rausgekommen. Und sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt.
Also was ich weiß, damit kann ich ganz gut anschließen, generell der System Matters Verlag, glaube ich, macht schon eine coole Sache nach der anderen. Ich glaube, sie haben heuer auch das Spire, das Rollenspiel, ebenfalls Part by the Apocalypse, soweit ich weiß. Das ist auch auf Deutsch übersetzt worden, glaube ich, das ist extrem gut. Ja. Angeblich ist da jetzt schon eine Erweiterung geplant, zumindest auf Englisch, The City Underneath, glaube ich, das zumindest im selben Universum spielen soll. Und das Spire ist irgendwie so Steampunk-Fantasy seltsam extrem cool, wo man im Prinzip in einem Turm spielt, mehr oder weniger, der da als Welt zur Verfügung steht. Und was glaube ich auch Highlight ist, wobei das selber noch nicht habe und so, das ist natürlich Mythos World. Also quasi eine weitere Möglichkeit, Cthulhu zu spielen, das ebenfalls vom System Matters Verlag mittlerweile auf Deutsch verlegt wurde. Ja. Da ist, glaube ich, gerade die Vorbestellung ausgerannt. Ja. Das sind so die Highlights, die ich so kenne in Wirklichkeit.
Dann Star Trek Adventures ist auch auf Deutsch gekommen. Mhm. Alien ist auf Deutsch gekommen.
Alien ist auch gekommen von diesem schwedischen Verlag, der was Mutant Year Zero macht und Forbidden Lands und so. Mhm.
Ist extrem cool.
Also im Endeffekt, alle großen Dinge sind momentan auf Deutsch auftaucht. Also ist, was die letzten 2-3 Jahre, glaube ich, auf Englisch gekommen ist und irgendwie so einen Impact gehabt hat am Markt, ist jetzt auf Deutsch irgendwie aufgepoppt. Ist
richtig. Also alles, wo ich mir gedacht habe, das ist super auf Englisch und das, was ich mir besorgt habe, ist dann eh auf Deutsch rausgekommen. Mhm. Meistens vom System Matters.
Ja, Ulysses und Urberg sind da auch so die mittlerweile üblichen Verdächtigen, was das betrifft.
Ja, es gibt ja nicht mehr so viel.
Ich meine, wer auch immer brav publiziert, ist halt Pegasus, muss man trotzdem sagen, mit Cthulhu und so weiter. Sie haben auch jetzt, finde ich, für 2021 einige coole Geschichten angekündigt, weil zum Beispiel bei Cthulhu das grausame Reich Sanchan, das ja, glaube ich, von Miskatonic University Press oder sowas, also ursprünglich so eine Art fast Fanmaterial war, das kommt jetzt auch auf Deutsch, das ist extrem interessant. Da kenne ich die englische Variante, das ist wirklich interessantes Szenario, muss man ganz ehrlich sagen, also wo man ganz neu einmal spielen kann im Cthulhu-Mythos, obwohl das ja in, ich glaube, der Schatten aus der Zeit wird ja das grausame Reich Sanchan, also ein zukünftiges Imperium, eigentlich nur kurz erwähnen und die haben das wirklich super ausgebaut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hat irgendwer für euch einmal das so nicht Schurke ausprobiert? Mit Kindern?
Nein.
Aber das war ja an und für sich so das große Kinder-Rollenspiel-Highlight seitens Pegasus-Urwerk-Verlag, was ja mit dem Jahreswechsel gekommen ist.
Ja, aber mangels Kinder habe ich mir das nicht einmal zugelegt. Aber es hat gute Kritiken überall gehabt.
Mhm. Also war das eine Empfehlung für Kinder?
Ja, definitiv. Ja. Es ist im Prinzip ein nominärer Regelwerk in Ultralight und hat irrsinnig schöne Handouts und so weiter. Und es ist geeignet für Kinder ab 4, glaube ich. Und du kannst das auch mit unterschiedlichen Altersklassen gleichzeitig spielen. Weil du hast im Prinzip einen Charakterbogen, der sich einfach, ja, je nach Altersstufe halt einfach mehr darstellt. Was es ist, heißt es, das kleinere Kind hat nur einen Wert oder so oder eine Fähigkeit und je älter das ist oder desto fortgeschrittener das die Person ist, desto mehr Fähigkeiten oder Variationen hast du halt dann.
Mhm. Ja, das werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Das klingt recht vielversprechend, weil wenn denn das große C vorbei ist, haben wir wieder alle 2 Monate unsere Brettspiele-Runden in der Vorbücherei. Und da haben wir noch Möglichkeit, immer einen Warhammer-Tisch. Und ich habe schon lange geplant, dass ich dort einmal einen für Kinder und Jugendliche Pen und Paper anbieten möchte. Weil es war dann eine Möglichkeit, wenn man verschiedene Altersklassen an einen Tisch bringen kann und für keinen wird es fad, muss ich mir auf alle Fälle anschauen.
Es gibt ja neben dem noch, glaube ich, noch Aventür, was rausgekommen ist von Ulysses, was auch in die Richtung geht.
Ja.
Das ist von einem schwedischen Verlag, aber das ist eher so mit echt Komponenten, so nach dem Motto, was ist, du legst jetzt irgendwelche Sachen am Boden hin und dann darfst du nur das betreten, was ist, so wie damals das Piratenspiel, was wir in der Schule gespielt haben und solche Sachen, dass man solche Dinge kombiniert. Oder der Papa ist halt dann der Troll und die Kinder müssen halt dann vorbei krabbeln und der Papa darf aber die Augen nicht aufmachen und so weiter.
Das Aventür habe ich mir angeschaut einmal, es hat mich zwar nicht so besonders überzeugt, weiß aber auch nicht mehr, was da mich gestört hat, aber es ist generell gut, dass viele was machen, auch für Kinder und so.
Ich weiß nur, Aventür war am Anfang, also im Zuge des ersten Lockdowns, einmal kostenlos verfügbar als PDF, das Grundspiel.
Da habe ich es, glaube ich, runtergeladen damals, weil da habe ich gelesen, das gab es wegen Lockdown zum Ausprobieren, habe ich mal kurz durchgelesen, aber hat mich dann nicht so begeistert, auch nicht für Kinder.
Was ich vor nicht allzu langer Zeit noch gefunden habe, ist Koala. Das gibt es bei Pegasus. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, jeder Spieler kriegt im Prinzip ein eigenes Solo-Abenteuer und du löst dann gemeinsam im Prinzip das Abenteuer. Mangels Mitspieler ist momentan natürlich ein bisschen schwierig, das so auszuprobieren, aber ich habe die Idee relativ lustig gefunden.
Aha. Bin im Moment aber auf der Suche nach coole Spiele, die man auch zu zweit spielen kann, weil das ist ungefähr der Interessensbereich in der Familiengruppe, wenn ich das so sagen darf. Und die meisten Spiele, die ich halt habe, sind schon für Kinder auch, aber leider alle ab 3 Spieler oder ab 4 Spieler. Das ist dann oft schwierig, dass man da was Tolles findet, was auch länger fesselt, wenn es denn als Duo nicht möglich ist zum Spielen.
Attila, gibt es in deinem Bereich irgendwas?
Nein, es hat schon ein paar nette Spiele gegeben, die hier neu dazugekommen sind. Was der Lanze schon angesprochen hat vorher, dieses weitere Spiel in dem Spire-Universum, das Heart City Beneath, das ist auf Englisch rausgekommen. Das, sowohl das Grundspiel unter Anführungszeichen als auch das schauen wirklich recht gut aus. Bin noch nicht zum Spielen gekommen oder dass ich mir es irgendwie näher ansehe, aber so mal das Durchschmückern war ja schon sehr ansprechend. Das, was ich vorher angesprochen habe, das Mörkburg, das ist schon fast eigentlich ein Kunstprojekt. Das ist wirklich, schaut sehr, sehr nett aus. Gameplay total einfach, aber hat eine ganz eigene Stimmung.
Ist das dieses Heavy Metal?
Ja, genau, das ist das.
Ja, genau, in Gelb gehalten.
Gelb-Schwarz ist die Hauptfarbe, genau, ja.
Genau, ja.
Heavy Metal? Wir reden jetzt aber nicht von dem Heavy Metal, von dem Zeichentrickfilm aus die 80er.
Nein. Okay. Light on Rules, Heavy on Everything Else, irgendwie sowas in Richtung ist die Tagline vom Spiel. Ja, wirklich sehr, sehr nett gemacht. Was mir eigentlich vor kurzem irgendwie ins Auge gestochen ist, das ist... Es gibt auch in diesem Bereich recht wenig, das ist Lex Arcana, das ist so ein Rollenspiel, was im Römischen Reich angesiedelt ist, mit ein bisschen Magie dazu und dergleichen, aber so von den Illustrationen und von Layout, allem drum und dran, hat mir das recht nett angeschaut. Also das werde ich mir dann, glaube ich, noch etwas näher zu Gemüte führen. Also, nein, und ich gesagt, es gibt einfach auch in der Richtung recht wenig. Also die antike Rollenspiele in die Einricht, ist sehr überschaubar, muss ich sagen. Also da hat es vor einigen Jahren Fulminata noch gegeben. Das war so eine alternative Storyline, wo die Römer Schwarzpulver irgendwie so gehabt haben zu der Zeit. Aber und ein bisschen Magie hat reingemischt, hat auch ein nettes System gehabt, aber das war eher mehr so ein, zwei Bücher noch was aus, aber sonst kenne ich die eigentlich recht wenig. Insofern ist das etwas, was mir da ein bisschen gleich mal ins Auge gestochen ist. Cyberpunk Red ist auch vor kurzem rausgekommen, was man natürlich auch im Zuge dessen, dass natürlich das Computerspiel jetzt rausgekommen ist, nochmal ein bisschen so reizt, dass ich mir das anschaue.
Stimmt, das Cyberpunk Red, das ist irgendwie in der ganzen Cyberpunk 2077 Geschichte untergegangen. Meines Erachtens
ja.
Noch. Es spielt ja zeitlich irgendwie so nach dem vierten Konzernkrieg oder irgendwie und es hat sich ja alles so ein bisschen verändert und.
Ja, 2045 spielt es genau. Und sie haben es halt ein bisschen eingebunden, das Ganze, und ein wenig in Richtung Cyberpunk 2077 ja, vorbereitet, das Prequel quasi.
Ganz andere Frage, weil wir vorher bei den Kinderspielen gewesen sind. Hast du mit deinen Kiddies auch irgendwas in der Richtung am Laufen gehabt oder mal Erfahrungen gesammelt mit Rollenspielen für Kinder?
Habe ich eigentlich nie irgendwie gebraucht, sage ich jetzt einmal. Der Kleinere, der ist im Rollenspiel technisch nicht so interessiert und der Größere, dem habe ich ganz normal. Was hat er angefangen? Wir haben so eine Spelljammer-Runde angefangen zum Spielen mit den dritten Editionsregeln dazu gebastelt. Dann hat er bei Asmarika mitgespielt. Also das ist nicht notwendig gewesen, dass ich da irgendwie in diese Richtung mich umsehe.
Wie alt ist er denn?
17.
Ah, da geht's schon.
Ja, ich war mit 14 angefangen mit Midgard und das ist dann nicht mehr. Ich würde sagen, solche eben speziell auf Kinder zugeschnittenen Rollenspiele sind sicherlich interessant im Alter. Eben, ihr wisst, das ist so zwischen 6, 8 so angefangen vielleicht und vielleicht bis 11, 12 und dann nachher ist eigentlich eh vielleicht mit den regulären Rollenspielen abgedeckt.
Genau, dann wollen sie alles richtig.
Ja, nein, ich weiß zum Beispiel, My Little Pony ist grundsätzlich alles unter 15, zirkt das voll an, also alles, was Mädels betrifft sowieso, wenn auch ältere. Aber grundsätzlich natürlich die Zielgruppe Kinder ist My Little Pony super. Und auch ja, Kobolde fressen, mein Baby ist, also Kofrebar ist ja im Prinzip auch, geht auch fast in die Richtung, wenn man es nicht so extrem.
Thematik ist vielleicht jetzt noch nicht kindergerecht.
Ja, aber solange sie die Kinder ein bisschen umeinander schreien können, wie irgendwelche kläffenden Hunde, ist das schon gerade und dann ist ja das ist kein Thema nicht mehr, finde ich. Aber ja, natürlich die Zielgruppe für Kobolde ist natürlich der typische Erwachsene mit dem Bier in der Hand.
Es heißt, es ist ein Bier and Pretzel Game. Pretzel lasse ich mir nur einreden, das Bier ist vielleicht das Problem dann.
Ja, aber man konnte ja Butterbier ja nehmen und dann ist ja das wieder, was ist das, gestern Almdudel im Endeffekt und das war's oder sowas.
Ja, aber wozu solche Spiele vielleicht gut sind, ist das, dass man es durchmischt. Das heißt, dass man Erwachsene und Kinder zusammenführt in einem Spiel, dass das halt so familienmäßig das gespielt werden kann. Das heißt, die Eltern oder Großeltern und mit den Kindern gemeinsam. Für sowas ist vielleicht ganz gut, sage ich jetzt einmal. Aber wie gesagt, mit den Älterwerden ist das dann vielleicht, sind einfach andere Rollenspiele, finde ich, dann vielleicht doch eher interessant.
Apropos Älterwerden, kommen wir zum nächsten Punkt. Günther und Bolde, wann ihr jetzt so zurückblickt auf 2020, es hat sich gerade aus eigener Sicht massiv viel geändert, was die Art und Weise des Spielens betrifft. Das habt ihr ja vorher noch nie gehabt und glaube ich noch nie ausprobiert gehabt, das Online-Spielen. Welche positiven Erinnerungen oder Erfahrungen habt ihr aus dem Ganzen ausziehen können?
Naja, die positiven Sachen sind sicher das Online-Rollenspiel, weil, wie gesagt, das haben wir vorher nicht kennt und habe ich auch immer gesagt, das ist nichts Echtes, so wie alkoholfreies Bier halt. Aber in Zeiten wie diesen ist es eine sehr nützliche Sache und ich habe festgestellt, funktioniert auch ganz gut eben, weil gerade mit Roll20 und so als Spielleiter, da kann ich einige Sachen eben auch machen und vorbereiten. Und somit war das eigentlich ein Augenöffner des Jahres. Und
ja, es war recht fesch, aber wie gesagt, am Tisch ist es lustiger, trotz allem, das muss man dazu sagen. Gelacht wird schon mehr am Tisch. Man muss sich sagen, beim Bildschirm konzentriert sich viel mehr aufs Spiel und nicht so am Spaß.
Das ist richtig. Also spontaner ist natürlich schon am Tisch. Und
also so ein herzliches Gelächter, wie es oft beim Tisch, kommt es eigentlich am Computer nie so vor.
Habt ihr das viel intensiver wahrgenommen oder viel anstrengender als das normale Tischspielen oder?
Nein, es ist nicht anstrengend.
Es ist nicht anstrengender, es ist sogar entspannender, ist mir vorgekommen, weil meistens hat man sich immer Zeit ausgemacht, bis das man gespielt hat und dann hat man eben wieder aufgehört und nächstes Mal weitergespielt und es ist sicher nicht intensiver, aber es ist auch nicht anstrengender. Es ist
das heißt, die Spieldisziplin ist einfach anders geworden durch das. Sicher, das ist richtig aus deiner Sicht. Also ich meine, ich weiß, bei den klassischen Runden, du triffst immer 8 und um 9 fängst zum Spielen und um 10 hörst du wieder auf.
Ja, genau, so ist es. Und da, wenn man einsteigt, man redet schon vorher kurz etwas und dann geht es aber auch gleich los.
Peter, alkoholfreies Bier ist kein Bier, da reden wir eh gerade mit dem Richtigen. Wie stehst du zu der Sache?
Ich habe es lange verweigert, ich habe gesagt, trinke lieber Wasser, bevor ich alkoholfreies Bier trinke. Hat sich aber die Branche, die hat sich so viel erweitert in den letzten 2 Jahren, dass da viel spannende Sachen ergibt. Die haben zwar vielleicht für einen klassischen Biertrinker nicht viel mit Bier zu tun, aber sind trotzdem interessante Getränke, die nicht nur nach in Wasser aufgewacktem Brot schmecken oder so.
Man muss es fairerweise dazu sagen, der Peter ist ja Mit-Podcaster von einem Podcast, wo es ums Biertrinken geht.
Auch nicht. Kochen und trinken Bier. Aber wir trinken nicht in Menge, sondern wir trinken fürs Verkosten, für den Genuss. Und wir wagen uns in die Abgründe der 40 Cent Bierdosen oder einmal ein Craft Bier, was 4 Euro die Flaschen kostet. Alles, was da dazwischen liegt, nehmen wir mit. Und oft sind die lustigsten Folgen die, wo das Bier besonders schlecht ist oder sehr unerwartet ist. Und da haben wir bei den alkoholfreien Biere das Jahr schon einige Überraschungen erlebt.
Also ich kann mich nur an Anfolgen erinnern, das war die erste, wo ich reingeschnuffelt habe und das war Turbo-Bier und das war bezeichnend.
Ja, da haben wir auch Gäste dabei gehabt, das waren der Ralf und der Alex, das sind die Bierprobierer, die haben deutschlandweit, also Deutschland sind es die bekanntesten Bierprobierer, was YouTube betrifft. Und die haben einmal so extra Folgen gemacht, wo sie sich also ein Fake-Helium-Bier ausgedacht haben. Das ist, glaube ich, 14 Millionen Mal aufgerufen worden und so. Sie kriegen heute aber noch Anrufe, wo es das Bier zum Kaufen gibt, weil das war ein lustiger Party-Gag oder so. Aber da haben wir mit dem Bier, das besonders gut war, und die zwei Gäste einen Goldgriff gemacht.
Wie war es bei dir da Positives aus dem Jahr so?
Ich habe ein paar Regelsysteme kennengelernt, wie zum Beispiel das Ars Magica, was mir gut gefallen hätte. Das ist aus unserer Kochgruppen rausgekommen, haben wir Rezepttauschgruppen. Und da haben ein paar gesagt, machen wir irgendwas, wenn wir nicht rauskommen von der Haustür, tun wir irgendwas. Und da gibt es ein paar ödere Versionen von Ars Magica, die man kostenlos als PDF einmal runterladen kann. Weil wir gesagt haben, bevor wir wissen, ob es wirklich funktioniert, nehmen wir mal die Gratis-Version her. Und wenn es dann weitergelaufen wäre, hätte man sich dann nicht die neueste Version gekauft. Wir haben dann auch noch ein Science-Fiction-System probiert, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich hätte gerade probiert, dass ich nochmal nachschaue, was das für uns war. Aber leider, wie gesagt, ich habe reingelesen, ich werde mir es auf alle Fälle aufhalten. Mein Ziel ist jetzt, dass ich was finde, wo ich meinen Clan anfixen kann und mehr so aufs Kinderrollenspiel konzentriere, weil da habe ich leichter, ich sage, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, da habe ich leichter Zugriff auf Kinder.
Schnelle Interessenten.
Ja, die wären sie noch nicht so.
Es war mit Aufwinksen schon vorbei. Also.
Und da bin ich auf der Suche, dass ich noch entweder irgendwas runterstreichen, irgendwas nehmen, was ich schon kenne, wo ich mir leichter tue. Meine Hochzeit war damals die und die 3.5. Da habe ich immer noch alle Bücher daheim. Mit die und die 4 hat es bei mir eigentlich aufgehört. Also ist schon lange her. Und ich habe einige Regelbücher daheim, aber bin seitdem nicht mehr regelmäßig zum Spielen gekommen. Ich bin der Regelbuchleser und Warhammer-Bemaler inzwischen geworden. Einfach durch mein selbstgewähltes Exil bei mir daheim, wo halt die Zielgruppen nicht so da ist, leider. Aber vielleicht kann ich mir selber heranziehen, indem ich mir die Kinder daran gewöhne, dass man sich so nicht nur vor den Spielkonsolen sitzt und miteinander spielt, sondern auch am Tisch miteinander spielt.
Lanzi, welche positiven Erfahrungen hast du das Jahr gemacht? Bezug auf Rollenspiel.
Bezug auf Rollenspiel. Muss ich nur mal sagen, meine positivste Erfahrung definitiv Monster Hearts und einfach auch bei mir so die Geschichte für Rollenspielbücher gekauft, für Hintergründe gelesen, vielleicht werden es niemals gespielt werden, aber es macht nichts, weil ich bin auch wie der Peter so nicht so sehr immer der Spieler, sondern wahnsinnig gerne einfach auch der Rollenspielbuchleser und arbeite mit einfach durch die Settings. Obwohl ich Jurist bin oder vielleicht gerade deswegen interessieren mich oft die Regelwerke nicht so, wenn man denkt, habe ich es in der Arbeit schon, brauche ich es nicht in der Freizeit auch noch. Aber ja, das ist so das, was ich eigentlich positiv mitnehme. Also rollenspieltechnisch war das Jahr wahrscheinlich von Runden her etwas dünn gesetzt, aber von Dingen wie Kickstarter und andere Sachen, wo man schön als Rollenspieler Geld verbrennen kann, hat es eh super funktioniert. Also gibt da überhaupt kein Thema nicht. Ja. Ich meine, ich möchte ganz kurz mein Sprechmarker auch noch nutzen, um kurz eigentlich das wichtigste Phänomen aus 2020 einfach auch zu erwähnen, das eigentlich nichts mit Rollenspiel zu tun hat, aber ich bin mir sicher, es wird zweifelsohne mal ein Rollenspiel rauskommen. Das ist eindeutig Tiger King gewesen.
Was?
Tiger King. Die wichtigste Netflix-Serie, dem alle geschaut während dem ersten Lockdown.
Tiger King.
Wenn ihr es nicht kennt, schaut es bitte. Das ist ein
Wahnsinn. Meinst du vielleicht eher Cobra King?
Cobra Kai.
Cobra Kai. Vielleicht
kennt keiner Tiger King.
Nein.
Ich würde eher sagen, Cobra Kai ist das Thema gewesen vom ersten Lockdown. Weil mir sagt das gar nichts. Was du kurz beschreiben willst für die Leute, ist es nicht wissen, um was da geht.
Okay, Tiger King ist Dokumentation, Netflix, ja. Meine Schwester sagt immer, nach der Dokumentation ist man recht froh, dass zwischen uns und Amerika relativ viel Wasser ist. Es geht nämlich um private Wildtierbesitzer, also Leute, die so Privatzoos haben, wo sie eben so Tiger und Löwen und so weiter drinnen haben, und die haben alle einen Scherer. Das ist ein Wahnsinn. Ja? Und der Tiger King ist eben der Joe Exotic, der eine sehr ungesunde Beziehung zu Waffen hat und eben so seine Tiger sozusagen auch, glaube ich, in ein bisschen dubiosen Verhältnissen da mehr oder weniger hält in seinem Privatzoo und dann so eine Privatfehde mit der Carol Baskin nämlich hat, ja. Und gibt dann mal an Wendy den Auftrag, dass sie umgebracht werden soll. Mittlerweile sitzt er übrigens auch im Häfen, ja, und sie hat vielleicht auch nicht ihren Mann umgebracht und so weiter und denen ihre Tiger verfüttert. Also es ist super, es ist Trash-TV at its finest und ja, wenn man es noch nicht gesehen hat, es ist wirklich super. Ja. Es ist fast das Jahr 2020, stellen wir es recht gut zusammen. Ja. Also das ist super.
Also das Top-Teenie-Mütter werden schwanger, oder was?
Definitiv.
Das ist sicherlich eine Lieblingssendung vom Trump gewesen.
Garantiert.
Ja, wahrscheinlich. Das ist,
ja. Ja, absolut.
Wobei ich glaube, dass der ja geistig eher der Sesamstraße-Fan ist, oder?
Da ist er, glaube ich, auch mal auftreten, ja.
Er sieht eine Geschichte, ein Highlight nur 2020, die habe ich vergessen. Da auch nochmal gleich an dich einen Dank, weil du hast das nämlich damals aufgezeichnet. Das war die Lovecraft-Lesung, die wir in Machtrenk gemacht haben, gemeinsam mit der jungen Generation Machtrenk, mit dem sehr talentierten Mid-Law-Buster Maximilian Model, der damals gelesen hat. Teile aus Schatten über Innsmouth mit Musik und Soundeffekten begleitet. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Das war so also
ja, das eins war
meiner,
cool.
meiner Highlights. Danke, genau, ihr wart ja auch damals dabei. Danke auch nochmal an alle, die dabei waren.
Da habe ich mich noch recht gefreut, da hat man da wo hingehen dürfen.
Das war aber auch so ziemlich, also die letzte Veranstaltung, alles andere ist dann gewesen. Ja.
Genau.
Ja, ich muss auf fairerweise sagen, also jedes Mal, wenn ich jetzt irgendeinen Film sehe, wundert es mich immer wieder, dass Leute ohne Masken in irgendwelche Geschäfte umeinander rennen.
Das ist so komisch, gell? Oder dass sie sich umarmen oder Hand geben oder so. Da denke ich mir mal, was ist mit denen?
Nein, absolut, ja. Aber kommen wir zu den positiven Sachen vom Ati. Ati, wie ist dir 2020 gegangen mit irgendwelchen positiven Erfahrungen im Punkt Rollenspiel?
Die Sessions sind natürlich ein bisschen weniger geworden. Zeit, natürlich auch die Umstände und das, ja, insofern war ein bisschen problematisch. Wir hätten als Mike angefangen, das wäre positiv gewesen. Da hätten wir eine ganz nette Gruppe zusammen gehabt, aber na, schauen wir, vielleicht können wir das irgendwie ummünzen auf online, aber das ist etwas, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon in der Mache ist. Mal schauen. Kann aber das andere feststellen, was schon gesagt worden ist, dass halt einfach in Zeiten der Pandemie anscheinend die Leute doch weniger Zeit haben.
Wenn mir jetzt irgendwelche Tipps oder Tricks, die wir mit 2020 überarbeitet haben oder auf die wir selber draufgekommen sind, mitteilen würden wollen fürs Hobby oder was war vielleicht nicht uninteressant für Leute, die jetzt vielleicht frisch ins Rollenspiel einsteigen wollen oder jetzt sich doch einmal heranwagen wollen im Sinne von, auf was sollte man aufpassen oder gibt es irgendwas, wo ihr Schwierigkeiten gehabt habt oder Hemmungen gehabt habt, wo ihr sagt, okay, hätte ich das vorher so gewusst oder hätte ich das so gemacht, dann wäre es einfacher gegangen. Habt ihr da irgendwas zu dem Thema?
Ja, wenn ich sagen darf, das hat jetzt nichts Technisches, aber passt auf euch einen Mitspieler auf. Man will ja noch lange Mitspieler haben im Spiel und man lernt erst dann wieder so richtig wertschätzen, wenn man Leute rund um den Tisch sitzen kann, weil man sich gar nicht so sicher sein kann, ob man die vielleicht wieder haben, also wenn man die Situation wieder herbeiführen kann. Und ich freue mich schon richtig drauf, wieder mal so einer großen Runde zusammensitzen. Und wenn es eine Runde Risiko ist, was für mich so ein Low-Level-Einstieg ist für so Brettspiele und so Sachen, einfach, dass man einfach zusammensitzen, scherzen, quatschen, Spaß haben kann miteinander, egal welches Spiel man hat vor sich, um sich am Tisch zu versammeln. Und das ist was, wo ich sage, da blicke ich positiv in die Zukunft und werde es in Zukunft noch viel mehr wertschätzen, wenn sie mal einen Termin findet, dass man die Leute wieder im Angesicht vor sich hat.
Ich kann mein Betten grundsätzlich anschließen, aber ich möchte jetzt fast ein bisschen differenzierter sagen, und zwar für mich selber sozusagen, offener sein gegenüber, sage ich mal, Hybrid- und Online-Lösungen. Man hat das jetzt gesehen, ich glaube, sowohl bei Rollenspielrunden wie auch in der Arbeitswelt, es funktioniert. Und da denke ich mir, ja, es ist, die Covid-Situation wird nur eine Zeitl dauern, trotz allem. Wahrscheinlich wird das erst im Sommer aus sein. Und ich finde es gut, auch im Sinne von Zusammenleben und Gesellschaft und so weiter, wenn es noch notwendig ist, Abstand zu halten, dass man dann sagt, nicht irgendwie auf Teufel komm raus, das umgehen, sondern halt einfach auch sagen, okay, passt, dann machen wir die ganze Geschichte halt online. Wir alle haben es gesehen, 2020, dass es geht. Ja. Und ja, ich meine, ich stimme Günther und Pulli vollkommen zu, wenn man sagt, naja, okay, der Spielspaß geht vielleicht da ein bisschen verloren, ja, wo ich das selber noch nicht so bestätigen kann, weil ich es eben noch nicht gespielt habe. Aber kann man das aus Online-Konferenzen und Online-Besprechungen relativ gut vorstellen. Man konzentriert sich dann aufs Wesentliche und das ist das Spielen und das ist auch nicht schlecht. Ja. Also besser wie nicht spielen auf jeden Fall.
Was ich da jetzt auch an Michael anschließen möchte, was mir noch gerade eingefallen ist, manche Spieler sind ja vielleicht zurückgehalten, wenn sie ihren Charakter ausleben wollen. Und es sind oft nicht so Charaktere dabei, die vielleicht als Person miteinander heimfahren müssten. Jetzt sind vielleicht gewisse Sachen, die man als Spieler zurückhält, weil man den anderen nicht beleidigen oder verärgern will. Und nachdem aber eh schon jeder daheim sitzt, da kann man so richtig ausleben und austoben mit seinem Charakter, weil man da nicht darauf Rücksicht nehmen muss, dass der Weg zu Fuß heim recht weit ist.
Hm? Das ist einer der Punkte, die meiner Meinung nach sehr, sehr oft unterschätzt werden. Nämlich das gemeinsame mit heimfahren oder ähnliches, das in dem Fall jetzt wegfällt. Aber genauso auch die Anreisezeit, die jetzt wegfällt und genauso auch die Kleinigkeiten, die man sonst immer vielleicht im Hinterkopf hat mit, ja, wer nimmt heute Chips mit, wer nimmt heute das Getränk mit, wer nimmt das nächste Mal die Chips mit und so weiter. Das sind vielleicht auch hin und wieder die Dinge, die nicht besprochen werden, aber doch hin und wieder ein bisschen auftauchen im Hinterkopf.
Das war bei uns nie das Problem, da war es eher zu viel, weil da war grundsätzlich, weil der Halle war, alles, was in der Mitte am Tisch war, wir gehen. Da ist hingestellt worden und hingestellt worden und es waren...
Ja, weil jeder was mitgenommen hat.
Also, ja. Es war aber zu am Tisch.
Ich weiß auch, dass viele Runden da auch mitunter Probleme haben, wenn dann sich der eine oder andere Mitspieler oder Mitspielerin dann nicht so beteiligt oder mit einbringt in die ganze Sache, was Speis und Trank betrifft. Und sei es jetzt nur, weil er sich andauernd immer wieder Würfeln auspacken muss oder den Kugelschreiber oder den Bleistift. Das sind alles Sachen, die jetzt wegfallen. Also alles, was irgendwie so dieses direkte Persönlichkeitsthema angreifen würden, ist momentan aufgrund der Distanz und aufgrund von Roll20 und Co. ja nicht gegeben.
Da habe ich nie ein Problem gehabt. Ich bin äußerst großzügig und eher mehr und die anderen auch. Denn wenn jemand nichts hergeben will, warum nicht? Da gebe ich umso mehr. Also passt schon. Man muss da nicht so eng im Leben alles sehen.
Ich stimme da absolut zu. Ja.
Was man nur da zu dem Online sagen kann, es ist auch noch ein großer Vorteil, glaube ich, und das ist auch jetzt mehr im Kommen, dass gerade solche Roll20-Runden ideal sind, dass man ein System einmal kurz vorstellt und antestet. Weil so kurze Einführungsrunden zum System kennenlernen, für sowas ist das Roll20 recht gut geeignet. Weil da braucht man eben nicht extra wo hinfahren oder alles zusammenpacken oder so, sondern das schaut man sich einmal online an, spielt einmal mit und so und da sieht man eben gleich, ob einem das gefällt oder nicht.
Ich glaube, das war auch so der Schwerpunkt für die ganzen Online-Cons, was es so gewesen sind. Sei es die x-fachen Auflagen von diverse Conspiracies von Pegasus, genauso wie die Online-Con von der Spiel und so weiter.
Ja, für sowas ist eigentlich sehr optimal.
Was ich mittlerweile auch festgestellt habe, und das war für mich eher das Thema, zum Beispiel war bei einem Workshop, habe ich mir das angeschaut, von dem Detektiv-Abenteuersystem. Und der Ralf Sandfuchs hat den Vortrag da gehalten.
Private Eye.
Ja, genau, Private Eye. Und das war im Prinzip relativ interessant und es hat auch nachher dann eine offene Gesprächsrunde gegeben und das hast du eigentlich selten bei solchen Geschichten, weil du ja meistens, wenn du auf irgendeiner Con bist oder was, vielleicht mit 2 oder 3 Personen oder was besprechen kannst nachher nur, aber nicht mit 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 Leute sogar. Und das hat auch mitunter sehr viel Perspektiven gleich mal und Meinungen auf den Tisch gebracht. So wäre auch sehr interessant gefunden.
Ja, weil ja vielleicht manche Leute sich dann eher trauen, wenn sie eine gewisse Anonymität gegenüber den anderen haben, weil man nicht im selben Raum sitzt und dann taucht vielleicht manche vermeintlich blöde Frage auf, die gar keine ist, die sonst einfach untergeht, weil sie es die Leute sonst nicht sagen trauten. Kann auch ein Effekt sein.
So meine Highlights zum Beispiel von her, muss ich sagen, auf der einen Seite hat es mich gefreut, dass mir trotz alledem die Situation sehr eigenartig war, wir doch einige Folgen aufzeichnen haben können, mit dank eurer Hilfe. Und gleichzeitigerweise die Online-Runden, wo ich teilnehmen darf, beziehungsweise auch leiten darf, halbwegs stabil funktionieren, auch wenn es des Öfteren abdrifft in Richtung, wir unterhalten uns doch 3 Stunden lang, statt dass wir spielen. Aber das ist halt momentan so das, irgendwie so das Zeichen der Zeit, meiner Meinung nach. Und ich kriege das von sehr vielen Runden mit, dass da sehr oft einfach nur der Austausch im Vordergrund steht und nicht unbedingt immer das Spielen an sich jetzt aktuell.
Ja, man sieht sie jetzt eben weniger.
Naja, es wird schon gespielt, aber es ist jetzt mal mindestens eine Stunde dabei, wo schon krass wird, gell?
Am Tisch.
Ja, weil man es irgendwie braucht. Man kommt einfach nicht mehr so viel zu den anderen, man sieht es nicht mehr so viel, weil jeder Familie hat, arbeiten geht und dann kommt man mal mit dem und mag man auch so privat was reden.
Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Egal, ob er es wahrhaben will oder nicht. Mhm. Wenn wir jetzt auf 2021 blicken, nachdem das dunkle 2020 so ziemlich vorbei ist mit morgen, wenn man es genau nimmt, gibt es irgendwas, was ihr 2021 machen wollt? Also nicht unbedingt das Jahresvorsatz, aber halt einfach aus Perspektive, was es sagt, okay, das will ich unbedingt anders machen oder das will ich endlich einmal probieren, was vorher noch nicht gegangen ist oder was, zu was noch nicht gekommen seid.
Naja, das weiß ich jetzt noch nicht. Wie immer kommt jedes Jahr erfahrungsgemäß ein neues System raus, wo ich mir denke, das ist super, das schaue ich mir an und das mache ich dann, da biete ich dann so Einführungsrunden an. Wird es auch sicherlich in diesem Jahr geben und ansonsten, wir sind noch immer in unserer Forbidden Lands-Kampagne, da ist die Landkarten zwar schon zur Hälfte aufdeckt, aber da gibt es noch viel zu erforschen. Dann müssen wir das Maßgriff der Runde noch fertig spielen. Das hat uns ja diese Corona unterbrochen, abrupt ungefähr in der Mitte. Ja.
Dann haben wir ja unseren Mutant.
Ah ja, dann haben wir unseren Mutant hier Zero-Runde mit der Stony-Gruppen, wo das sehr gut funktioniert, dass die Spieler untereinander viel zusammenarbeiten, aber auch herumhacheln. So wie es sich gehört halt.
Und dann haben wir noch eine Splittermond-Runde, die was leider viel zu wenig war.
Splittermond, ja.
Es ist leider durch Corona sehr
sporadisch.
Ja.
Ja. Aber es wird schon.
Möchte ich schon, dass wir da wieder gern leider spielen.
Eben, und man wird ja wieder am Tisch spielen können. Und ich habe es auch gesehen, nach dem ersten Lockdown, wie man sich das zum ersten Mal getroffen hat, wieder am Tisch, das war schon ein allgemeines Wohlfühlen da bei alle und das hat jeden Tag wieder.
Also da hat man es wieder so intensiv gespielt, also da hat man genau gewusst, was man braucht, was
ein Abgang ist, ja.
Ja, stimmt, der Vereinsam allein hat ja schon seinen eigenen Charme.
Ja, ja. Nein, das wird schon wieder 2021.
Und wir haben gesagt, wir lassen uns gleich impfen, dass wir
sofort impfen, weil wenn man dann wieder halbwegs sicher ist, dann kann man auch wieder spielen.
Also das mit Abstand und so, das mag ich dann nicht mehr, weil es ist einfach, ich will wieder ganz intensiv auf die Leute zugehen, wie es mein Ort ist.
Das verstehe ich absolut, ja. Wie schaut es bei dir aus mit deinen Perspektiven für 2021 im Hobby?
Im Hobbybereich, ja. Ich hoffe, dass ich wieder mehr zum Rollenspielen komme. Wird sich dann mit der Corona-Situation entsprechend ergeben. Und ja, dass ich auch wieder mehr zum Brettspielen komme, weil ich habe schon einen relativ großen Turm von Dingen, die ich mir ganz gern spielen möchte. Relativ interessante Spiele. Also, wenn ich also mal um mich schaue, Dune natürlich, dann das Hellboy-Brettspiel, das ziemlich cool ist, ist über Kickstarter gepackt. Gibt es mittlerweile auch ein Hellboy-Rollenspiel, das ich mir natürlich auch zugelegt habe. Dann die Sternfahrer von Catan in der Neuauflage. Ich glaube, das ist auch heuer rausgekommen, extrem cool. Ich glaube, ich komme sogar schon wieder Erweiterung raus, soweit ich weiß. Also da gibt es einiges zu tun und natürlich warte ich auf so Dinge wie Adventures of the Imperium oder dass das auch bei uns verfügbar ist, das Klingonen-Sourcebook für Star Trek Adventures. Also es gibt einiges, ja, worauf man sich freuen kann. Angeblich soll sogar Firefly jetzt von Disney neu aufgelegt werden. Also und eine Comic-Serie kommt auch wieder zusätzlich. Also das ist ein Wahnsinn. Ja. Und ja, man wird sehen, wie das Ganze ist. Also ich hoffe, nachdem eben heuer Dune ansteht, auch als Film, dass das wahrscheinlich eher so ein bisschen ein Dune-Jahr werden könnte. Aber sonst, nachdem es auch viele Star Trek-Serien gibt und sonst auch Dinge, die man sich anschauen kann, also ja, gibt immer was zu tun, zu lesen, zu schauen, auch zu hören. Und ja, schauen wir mal, was sich das Ganze so ergeben wird. Aber ja, ich hoffe auch, dass das heuer wieder, also sowohl das Alpengrauen wie auch der Cthulhu-Con, also die Anrufung, hoffentlich stattfinden werden im Sommer und dort dann auch wieder den entsprechenden Cthulhu-Fix zu bekommen. Das würde mir extrem dauern.
Ja, wenn denn das mit den Impfen alles hinhaut und wir da wieder unter uns gehen dürfen, habe ich meinen Sohn ein Versprechen, hat er mir abgerungen, wir müssen mindestens auf 2 Comic-Cons gehen dieses Jahr.
Das heißt Wien und Wörs.
Ja, oder so.
Und am Heldencon.
Ja, das sowieso. Sowieso. Also mindestens 2. Mindestens 2. Nein, einfach wieder mal normale Leute treffen. Mhm. Und schauen, dass wir vielleicht irgendwo lokale Gruppen anzünden. Und wenn es nur Gruppen ist zum Bespaßen von Kindern. Aber ich brauche das wieder mal. Und ich muss auch ins Meistern wieder reinkommen, weil ich habe mich schon seit 10 Jahren nicht mehr gemeistert. Das ist ganz schlimm. Ja. Das darf nicht sein.
Bietet sich natürlich Roll20 jetzt aktiv Vollgas an. Von dem her, also ich das einen Bekanntenkreis, dass das jetzt gerade genutzt wird, das Sprungbrett, das Spielleiten lernen.
Genau, weil mein Ziel ist eigentlich wieder selber Spielleiten. Das war ein Vorsatz.
Großen und Ganzen kann ich mich den Vorrednern anschließen. Ich hoffe auch, dass das ein bisschen jetzt möglicher wird, dass man sich dann persönlich wieder dem Hobby frönt, nachdem das ja ein Schlüsselaspekt dessen ist, dass man die Leute sieht, dass man mit ihnen diesen entsprechenden sozialen Umgang pflegt, was ja ein großer, oder zumindest für mich auch ein wichtiger Faktor dieses Hobbys ist. Und das Online ist zwar Ergänzung, aber ein ganzer Ersatz ist einfach trotzdem nicht. Und ja, ansonsten rein rollenspielerisch möchte ich halt einfach die Runden, die wir irgendwie angefangen haben, jetzt einmal konkret weitermachen. Beziehungsweise ein Freund von mir wollte eine Kampagne anfangen, bevor jetzt dann nur mal dieser September-Lockdown gekommen ist. Und ja, vielleicht machen wir das weiter. Also Möglichkeiten sind da und mal schauen, wie es sich ergibt. Die Kinder von einem Freund sind auch involviert mittlerweile, also oder interessiert zu spielen, beziehungsweise haben wir auch schon, mein eigener Sohn ist ja auch dabei, also ein Nachwuchs fehlt es auch nicht, also das ist nur eine Frage, wann es wieder möglich ist, dass man uns das persönlich macht.
Ja, ich muss mit der Allgemeinheit anschließen, für mich ist das Treffen am Tisch natürlich immer nur ein einzigartiges Erlebnis. Für manche Situationen ist online natürlich die bessere Lösung, zwecks, wenn überlange Anfahrtszeiten sind, wie es zum Beispiel bei dir war, Peter. Wenn du jedes Mal zu einer Runde zu mir fahren müsstest, das ist einfach, das lässt sich einfach nicht vereinbaren bei dir. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade im Raum Linz und Welsmacht-Renk natürlich das Thema, dass wann jetzt die Lockdown-Situation jetzt wieder weg ist, wann Covid wieder kein Thema ist oder ein Thema ist, was beherrschbar ist, wo jeder einen gewissen Umgang damit pflegen kann, dann freue ich mich schon wieder, dass auch die Heldencon stattfinden wird, dass diverse Spieler Aktionen stattfinden, wie die Spielertarget oder von dir, Günther, mit den Kiddies in Machtrenk im Sommer, diese
Ehrenpass-Aktion und von Daniel Fürlinger seine Spielertage in Zipbachzell.
Das unter anderem, dann natürlich auch die Aktionen, die mitunter der Ati und ich gemacht haben, sei es das Brett- oder Rollenspielgeschichten beim Daniel im Geschäft, also beim Gamestars in Moor, die mitunter sehr viel Zulauf gebraucht haben und auch immer recht witzig waren und wir da auch sehr viel neue Leute kennengelernt haben durch das. Und andererseits natürlich einfach wieder rausgehen können, ohne schlechten Gewissen, dass man irgendwelche Regeln jetzt missachtet oder gegen irgendwelche Regeln verstoßen würde, weil man jetzt gerade irgendwo hingeht, und das will man einfach nicht mehr haben. Das ist schlichtweg nichts, was wir 2021 brauchen.
Wir haben festgestellt, dass auch wir Kellerkinder, die sich gerne im Keller aufhalten, auch soziales Leben brauchen. Mhm. Wenn es ganz weg ist, dann fällt es uns auch.
Ja, das ist eh klar. Nicht umsonst sind eben diese Vereinsevents wie Weihnachtsfeier, Grillfeier und solche Sachen.
Und dann das ADH-Wochenende.
Sehr beliebt, weil die Leute wollen auch zusammenkommen und eine schöne Zeit haben.
Ja. Mein Ausblick für einen Podcast für das Jahr ist natürlich das, dass ich in gewohnter Weise weitermache und ich hoffe, dass ich noch weiterhin so viel Unterstützung kriege seitens für euch, Lanze, Arti.
Jederzeit.
Gerne.
Immer wieder.
Auf jeden Fall.
Ich danke, dass ihr euch Zeit genommen habt dafür, dass wir ein bisschen eine Rückblende bzw. eine gewisse Perspektive auf 2021 gekriegt haben. Und ich freue mich auch, wenn wir sie wieder mal in echt sehen und bin trotzdem jederzeit wieder gern bereit, dass wir sie online für irgendwelche Schandtaten treffen, sei es für einen One-Shot oder einfach von irgendeinem Brettspiel zum Probieren. Dann sage ich danke und bis demnächst.
Danke auch.
Ja, danke schön.
Ciao.
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 Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentueter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter mike@drachentueter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.